Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Tagebuch eines Pfarrers von Hans Spiegel in Mistelbach in Niederösterreich. Teil 3 des Themas Antijudaismus. Und das soll jetzt die Neuzeit umfassen und also den Vorlauf. Wir hatten die alte Kirche im Teil 1, die mittelalterliche, also eher die frühmittelalterliche und hochmittelalterliche Kirche in Teil 2 und kommen jetzt zum Teil 3 und damit auch zum letzten Teil. Hier muss ich jetzt Ihnen etwas sagen, wenn Sie jetzt hier wirklich was wissen wollen, weil Luther wird jetzt hier sehr, sehr wichtig, dann sage ich Ihnen gleich, dass ich darauf nicht vertieft eingehen werde, aus dem einfachen Grund, weil mir hier das Detailwissen fehlt und Sie jetzt witzigerweise in Wikipedia einmal einen wirklich hervorragenden Artikel finden. Offenkundig haben das jetzt alle möglichen Theologen geschrieben, die sich damit wirklich viel besser auskennen als ich. Googeln Sie einfach Luther und die Juden. Ich sage es nur mit einem einzigen Satz, der mir noch aus der Vorlesung beim Professor Radatz gut in Erinnerung ist. Der junge Luther lobt die Juden, verteidigt sie gegen alle möglichen Vorwürfe. Wir werden gleich darauf kommen, welche Vorwürfe. Ja, lobt sie sogar, dass sie dem katholischen Einfluss, eine andere Kirche gab es ja vor der Reformation nicht in Westeuropa, dass sie diesem widerstanden haben und diesem Fehlglauben nicht aufgesessen sind. Zweifelsohne hat sich Luther erwartet, dass mit der Reformation jetzt eine unglaubliche Attraktivität für die Juden entsteht und die werden alle Christen werden. Das sind sie nicht. Und man muss leider eine Sache sagen, Luther war in seinem Leben sicherlich völlig überfordert, was sehr positiv begonnen hat, hat ja furchtbarste Dimensionen angenommen. Heutzutage auch mit Lutherjahr und so weiter und so fort, 500 Jahre Reformation etc. bla bla. Das verklären wir sein Bild. In Wirklichkeit war er ein dann schlussendlich schwer kranker Mensch, der ein politischer Spielball war, ein noch immer sehr, sehr guter Theologe, aber unglaublich hoch frustriert, durch dauernde Gallenkoliken sehr, sehr gequält und je älter er wurde, desto depressiver wurde er auch und desto bösartiger. Aus dem jungen Luther, der die Juden lobt, der sogar noch die Schrift schreibt, dass Jesus ein geborener Jude sei und dort das vollkommen klar macht und Juden auch gegen alle möglichen Vorwürfe eben verteidigt, wird ein alter Luther, der dieses grauenvolle Ding schreibt, wieder die Juden und ihre Lügen, also wieder die gegen die Juden und ihre Lügen, wo er dann am Schluss sogar die Vertreibung der Juden fordert, was Gott sei Dank eigentlich vollkommen ohne jegliche Wirkung geblieben ist, auch aus dem sehr einfachen Grund, dass es kaum Juden im Deutschen Reich gab. Das darf man nicht vergessen. Laut Wikipedia, und da glaube ich einmal Wikipedia, 0,2% der Gesamtbevölkerung, also eigentlich gar keine. Das Ganze war wohl für Luther ein unglaublicher Frust, weil er eben sich erwartet hat, jetzt ist wahre christliche Kirche da in der Reformation und das wird unglaublich attraktiv sein. Und die Juden haben aber nicht darauf reagiert und sind eben gerade nicht Christen geworden, die paar, die es gegeben hat. Nun möchte ich diesen letzten Teil allerdings wirklich sehr realistisch und anders anfangen. Ich habe in den ersten beiden Teilen schon immer wieder betont, dass das Verhältnis zwischen Christen und Juden dadurch geprägt war, dass sehr, 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 sehr viele christliche Geistliche einfach ja ein Minderwertigkeitsgefühl den jüdischen Rabbinen gegenüber hatten, dass eigentlich teilweise die ganze christliche Kirche ein ganz tiefes Minderwertigkeitsgefühl der christlichen, dem Judentum gegenüber hatte. Das waren gebildete Leute. Die konnten alle lesen und schreiben und Gott, ihre Bienen konnten nicht nur lesen und schreiben, die hatten auch alle den Talmud zu kennen und so weiter und so fort. Das war eine Kultur, in der alle Kinder lesen lernen mussten, also alle männlichen Kinder, tut mir leid, meine Damen, und die natürlich, also jetzt bildungsmäßig dem unzivilisierten heidnisch-christlichen Irgendwos im hinteren Dorf von Frankreich oder Deutschland oder Italien unglaublich überlegen war. Nun, das zweite Punkt war, man hat sie eben ausgeschlossen von vornherein vom Landbesitz. Das heißt, es sind ihnen nur sehr wenige Jobs übrig geblieben. Wie Luther in seiner ersten Schrift noch schreibt, man hat sie in den Wucher getrieben. Dazu kommt, dass Christen das Zinsnehmen verboten war. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte, nur die Sache mit der Bank und Krediten funktioniert heute leider nur über Zinsen, weil kein Mensch bereit ist, irgendwem was zu borgen, wenn er keine Zinsen bekommt. Obwohl nur ein winzigster Bruchteil der jüdischen Bevölkerung im Bankgeschäft tätig war, hat sich jetzt etwas herausgebildet. Man hat den Juden immer als reich und gierig dargestellt, als den Wucherer, der den Christen irgendwie an die Wand drängt und fertig macht und wirtschaftlich ausbeutet, wo das eigentlich nicht gestimmt hat. Das sind winzigste Geschichten. Gerade in der Reformation passiert etwas sehr Witziges. Es entstehen christliche Bankhäuser und Anführungszeichen, also vor allen Dingen die berühmte Familie der Fugger, die also eigentlich die römisch-deutschen Kaiser finanziert haben, bis zum geht nicht mehr eigentlich die mächtigsten Leute überhaupt waren, weil sie das Geld gehabt haben. Und die hatten doppelte Buchhaltung, die hatten Zinseszinsrechnung und so weiter und so fort. Und für die waren die vergleichsweise winzig kleinen jüdischen Bankhäuser, das kannst du kaum vom Bankhaus sprechen, sondern eher Geldverleiher, natürlich auch Konkurrenz und etwas, was man weghaben wollte. Heute, um das gleich zu sagen, weil die Podcasts bleiben, danke jetzt jeder mal, Michael Röth, haben wir ja fast endlos lange online. Wir haben heute den 10. Jänner 2020. Und da ist etwas ganz Spannendes passiert. Es hat jetzt gerade wieder mal, ich erzähle das, weil Sie das in 5 oder 10 Jahren hören, die Amerikaner haben einen sehr, sehr hochrangigen General im Iran umgebracht, also einen iranischen General, dem sie vorgeworfen haben, dass er also auch so wieder sein Zentrum des Bösen ist und Attacken auf Amerikaner plant etc. Und daraufhin haben jetzt die Iraner ein paar Raketen auf irgendwelche Luftwaffenstützpunkte im Irak geschossen, die auch von den Amerikanern verwendet werden, allerdings nach einer Vorwarnung. Die Raketen sind, es ist jetzt mir auch nicht klar, ob die überhaupt dort hinkommen sind, wo die hinkommen sollten. Auf jeden Fall hat es keine Toten gegeben, auch keine Verletzten. Es war also eine Racheaktion, die aber sehr, sehr, sehr gut geplant war, sodass alle wirklich genug Zeit hatten, von dort wegzugehen. Und in diesem Kontext zeitgleich ist eine ukrainische Verkehrsmaschine über dem Iran kurz nach dem Start abgestürzt. Und ja, ist abgestürzt, ist ziemlich furchtbar, ziemlich viele Leute umgekommen sind. Und jetzt wird überall plötzlich behauptet, Iran hätte die abgeschossen. Also heute gibt es so Geheimdienstmeldungen, belegen, dass der Iran eine Bodenluftrakete abgeschossen hat und hat den Iran dieses Flugzeug getroffen. Es gibt keinen wie immer gearteten Beleg, zumindest zu diesem Zeitpunkt dafür. Die Behauptung, man hätte ein Radar bemerkt, dass dort plötzlich losgegangen wäre, ist jetzt kein Hinweis darauf, weil Radar gibt es überall. Und selbst wenn das also ein Zielsuchradar von einer Bodenluftstation gewesen wäre, heißt das noch lange, dass die dann wirklich Raketen geschossen haben. Der Iran sagt, bitte schaut euch das an, also das Flugzeug ist einfach komplett am Boden aufgeschlagen und nicht in der Luft zerplatzt, wie es wäre, wenn es von einer Rakete getroffen wird und so weiter und so, das geht so hin und her. Und was ich sage, ist jetzt die kritische Position. Anscheinend gibt es sehr, sehr viele Leute, gerade in den USA, die jetzt felsenfest davon überzeugt sind, dass dieses Flugzeug vom Iran abgeschossen wurde, was eh logisch ist, weil die Iraner sind also die Bösesten auf der Welt. Wie auch immer das ausgehen wird, das Entscheidende an der ganzen Geschichte ist, dass sehr viele Menschen keine kritischen Gedanken haben, sondern einfach das glauben, was ihnen gesagt wird. Wenn wir jetzt in die spätmittelalterliche Kultur hineinschauen, haben wir eine Kultur, die eigentlich keine Ahnung hat, was 50 Kilometer weiter passiert. Es sind also alle in so kleinen Ortschaften drinnen, respektive auch Städten. Da gibt es jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber in Wirklichkeit weiß man kaum was. Und da kocht sich's ein. Und was sich einkocht, ist jetzt nicht über die Iraner. Die meisten Leute werden ja noch mal gewusst haben, dass es einen Iran gibt, respektive damals halt Persien. Aber sie haben alle gewusst, dass die Juden, nochmal, es gab ganz extrem wenige, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ganz extrem wenige, dass die Juden gewisse ganz furchtbare Dinge tun. Sie bringen christliche Kinder um. Warum bringen sie sie um? Also sie bringen sie nicht nur um, sondern sie lassen sie ausbluten, um das Passabrot damit zu backen, in besonderer Weise, also für die für Ostern halt. Und sie vergiften Brunnen, das ist ganz wichtig. Sie sind alle irrsinnig geil, das ist, kommt immer dazu, ein sexueller Vorwurf. Und sie streben nach der Weltherrschaft. Und ja, dass sie allesamt Wucherer sind, ist klar, und dass sie allesamt den ordentlich arbeitenden christlichen Geschäftsmann in den Konkurs treiben wollen, ist auch klar. Ganz wichtig für große Teile der Bevölkerung waren gar nicht so sehr diese wirtschaftlichen Vorurteile, weil dazu hast du zumindest einmal wissen müssen, wo es überhaupt Wucher ist, sondern die Geschichte mit den ermordeten Kindern. Diese Geschichten gibt es noch immer. Wie ich ein junger Mann war, hat es in Tirol ein Riesentheater gegeben, weil der Bischof hat befohlen, in einem kleinen Dörfchen namens Rinn in der Kirche ein Fresko nicht übermalen zu lassen, sondern drüber eine Schicht zu machen, sodass das Fresko bleibt erhalten, aber man kann es nicht mehr sehen. Wurde also verdeckt vom Anderl von Rinn. Das wäre also eines dieser christlichen Kinder gewesen, das von Juden umgebracht wurde. Und auf diesem Fresko hat man also gesehen, wie die bösen Juden da also Dolche einhauen in diesen kleinen Kinderkörper. Und da hat es eine hohe Auseinandersetzung damals darum gegeben, weil das war ein Lokalstar sozusagen, dieser heilige oder nicht heilige, aber auf jeden Fall umgebrachte Anderl. Und die Leute dort, ein Teil dieser Leute dort hat sich furchtbar gewehrt, dass dieses Bild jetzt nicht mehr zu sehen ist und so weiter und so fort. Wir stellen fest, spätestens ab 1400, dass an christlichen Kirchen die Judensau plötzlich auftaucht. Wir stellen fest, gerade in Deutschland auch, wo waren wir da, in Nürnberg, da gibt es ganz eigenartige Darstellungen an einer dieser Kirchen. Da wird also der Leichnam Jesu, schon abgenommen natürlich vom Kreuz, hingetragen zum Grab. Und ein Jude versucht also diese Bahre umzuschubsen und bleibt dann dran kleben. Ganz furchtbare Geschichten. Also gerade in Deutschland dieser Zeit findet man ganz irrwitzigste Freskodarstellungen an allen möglichen Kirchen, teilweise so Plastiken. Furchtbare Geschichte. Entscheidend ist, es setzt sich plötzlich durch. Die Juden wollen die Christen umbringen. Das sind ganz wenig Leute, ich sage es noch einmal. Und das ist jetzt das Entscheidende dran. Über die ganz wenigen lässt sich natürlich immer am allerbesten schimpfen, aus einem sehr einfachen Grund, man kennt keinen. Über deinen Nachbarn kannst du schimpfen, weil er den Fernseher zu laut aufgedreht hat, da kann er da auf die Nerven gehen. Aber über den Nachbarn, den man dauernd sieht, wird man nicht unbedingt behaupten, dass der Kleinkinder umbringt. Aber über irgendeinen Ausländer, der irgendwo anders wohnt, kann man das leicht behaupten, weil da hat man absolut keinen Kontakt. Worauf ich hinaus will, am Ende des Mittelalters, Beginn der Neuzeit, auch der mit Reformation, hat sich leider etwas durchgesetzt, gerade in dieser kleinzelligen Struktur, die keine Nachrichten zulässt aus der weiten Welt, eigentlich auch keine Ahnung hat, wo sie was tut. Juden bringen Christen um, auf ganz verschiedenen Ebenen. Entweder bringen sie sie als Babys um, oder sie vergewaltigen sie zu Tode, oder sie bringen sie wirtschaftlich um. Das ist klar, die Juden tun das und Brunnen vergiften tun sie auch. Nebenbei bemerkt, eine Zeit, in der es noch sehr gefährlich war, wegen Hexerei angeklagt zu werden, und wegen Hexerei konnte man angeklagt werden, weil einem die Milch sauer geworden ist und man hat dann einfach gesagt, ja, die Milch ist sauer geworden, als die alte Nachbarin vorbeigegangen ist, und das ist ein Beweis, dass das eine Hexe ist. Das ist jetzt kein Scherz, das konnte lebensgefährlich werden. Und viele, viele andere Dinge dazu auch noch sagen, nur ich möchte jetzt darauf hinweisen, dass genau das Gleiche jetzt passiert. Und zwar in Chatgruppen, in geschlossenen Gruppen in Facebook. Da gibt es immer wieder grauenvollste Berichte, was sich in Österreich heute tut, in welch unglaublichster Art und Weise zum Beispiel über die neue Justizministerin, jetzt seit ein oder zwei Tagen Justizministerin mit der neuen Regierung, geschimpft wird. Es ist eine Muslima, die wird in Österreich die Scharia einführen, was eine sehr spannende Aussage ist, weil wer das sagt, der versteht einfach nicht, was ein Parlament ist und er versteht nicht, was ein Minister ist. Das ist aber wurscht, es wird einfach behauptet. Dort gibt es geschlossene Gruppen, die nach außen keinen Kontakt suchen und sich nur gegenseitig in ihrem Hass hochschaukeln und die einzig wahren, richtigen und gerechten sind und alle anderen, in dem Fall immer die Linken, die Grünen, die Frauen und die Ausländer, trachten ihnen nach dem Leben. Das ist eine unglaublich spannende Geschichte, es ist eine sogenannte projektive Verarbeitung, man selbst ist völlig verunsichert, fühlt sich bedroht, ist bereit, um sein Leben zu kämpfen, sagt, die anderen wollen mir was tun, in Wirklichkeit ist der einzig gefährliche Mensch, der das behauptet, der ist bereit, sich zu bewaffnen oder das sind auch Leute, leider, die haben sich eine Pistole besorgt. Was in Österreich leider sehr, sehr einfach ist, wenn man kein Verbrechen begangen hat, kann man sich sehr schnell einen Waffenpass besorgen und dann eine Pistole kaufen gehen. Die sind hochgefährlich, die sind dazu bereit zu töten. Deshalb, weil sie behaupten, die anderen wollen sie töten und deswegen müssen sie sich ja verteidigen. Was ich heute möchte, ist ganz klar ein einfacher Hinweis. Was am Schluss in den Nationalsozialismus und den Judenhass, respektive Antisemitismus hineinmünden wird, beginnt allen Ernstes um 1400. Dort beginnt eine Erzähltradition vom hochgefährlichen Juden, der den Christen umbringen will. Ich habe wirklich eigentlich freundliche Menschen, gerade auch im alpinen Bereich, in meiner alten Vorstellung, Bischofshofen getroffen, die mir da also wirklich neu und grün und links und sonst was und plötzlich erzählen, wie gemein die Juden zum Großvater waren. Und dann die Frage, wie waren die gemein? Ja, die wollten nie viel fürs Holz zahlen. Ich darf, okay, das werden wohl irgendwelche Holzhändler gewesen sein. Jeder Händler möchte für die Ware möglichst wenig bezahlen. Ich habe niemals eine Antwort auf diese Bemerkungen gekriegt, sondern das hat man einfach so erzählt, wie brutal die Juden waren und wie sehr sie die christlichen Bauern dort umbringen wollten, halt wirtschaftlich. Völlig unreflektiert laufen solche Gerüchte noch immer herum und gegen die muss man sich wehren. In der Tat ist jetzt hier theologisch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das Ganze spitzt sich natürlich unglaublich zu ab Charles Darwin, weil ab Darwin, und das muss ganz klar sein, geht es nicht mehr um Antijudaismus, sondern um Antisemitismus. Also nicht mehr gegen den Hass auf die jüdische Religion, sondern um den Hass auf den Juden, der plötzlich zur Rasse wird. Die Unterscheidung ist sehr einfach. Aus dem Antijudaismus kommt man sehr einfach raus, man muss sich nur taufen lassen. Aus dem Antisemitismus kommt man nicht raus, weil einem immer jemand sagen wird, man gehört zu einer unterlegenen Rasse und muss deswegen leider vergast werden. Das verändert sich ab Charles Darwin. Ab Charles Darwin ist die Vorstellung da, dass es Menschenrassen gebe. Diese Vorstellung ist sehr, sehr neu, bitte. Die hat es früher nicht gegeben. Plötzlich wird erklärt, also weiße Menschen, also wenig pigmentierte Menschen, sind höher entwickelte Rasse im Vergleich zu die Schwarzen halt zum Beispiel. Und es ist halt so, der Löwe frisst die Gazelle und genauso ist es völlig normal, wenn der Weiße den Schwarzen umbringt. Und dann wird plötzlich erklärt, dass die Juden halt auch ja, Rasse sind und zwar natürlich unterlegene Rasse. Wie Sie merken, kann ich jetzt nicht mehr über Theologie reden. In der Tat, die Rülpser des alten Luthers gehören wenigstens noch zu einem Theologen, obwohl sie absolut keinen theologischen Inhalt haben. Der alte Luther wiederholt eigentlich nur Gerüchte und Vorurteile. und sonst gar nichts. Es endet dort. Es gibt dann noch so eine sehr eigenartigen Missionseifer. Also in Wien zum Beispiel war die schwedische evangelische Kirche sehr aktiv, um die Juden zu missionieren. Mit nicht viel Erfolg, logischerweise. Und es gibt alle möglichen eigenartigen Missionsgesellschaften. Es gab im Kirchenkalender noch den Israel-Sonntag. An diesem Israel-Sonntag haben alle ganz, ganz fest für die armen Juden gebetet, die jetzt alle in die Hölle kommen werden, weil sie doch den lieben Herrn Jesus umgebracht haben. Und Gott möge sich ihrer erbarmen, dass sie also zum wahren Glauben finden. Was soll ich dazu noch sagen? Also man kann dazu einfach nichts mehr sagen, außer dem einen. Schlussendlich steht hinter all dem absolut keine Theologie, sondern es ist einfach die Angst und der Hass auf alles, was anders ist als man selbst. Es ist unfassbar widerlich und brutal, das sagen zu müssen. Man kann hier keine Theologie mehr finden, man kann keinen intelligenten Gedanken mehr finden, man kann nur noch die Tatsache sagen, ja, das waren halt Trotteln, die nicht über ihre Nasenspitzen hinausschauen konnten und die haben halt alles gehasst, was anders ist. Das ist eine Erklärung, aber es ist ganz, ganz sicher keine Entschuldigung. Gesegneten Abend uns allen.